Spiegel des Doktors. Wer sich einmal mit Entschlossenheit mir hingibt, indem er sagt, mein lieber Herr, von diesem Tage an bin ich dein, und indem er zu mir um die Willenskraft dafür betet, dem werde ich sofort die nötige Kraft verleihen, das ist mein Versprechen. Von da an wird er immer in Sicherheit leben. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Gauravani Satarine Nirvaseta Sunyavani Tatsakya De Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya
Bhagavad Gita
hat der Herr das Wort Anzeiger gebraucht, um den Gottgeweihten zu beschreiben. Er gibt diese Unterweisung. Maya Shakta Manakarta Yonam Yunyam Madashaya Asansayam Samagram Imam Yatad Yas Yatitas Tenu. Nun höre ihr so, Pritas, wie man, indem man Yoga im völligen Bewusstsein über mich praktiziert, mit dem Geist angehaftet an mich, wie du mich völlig frei von Zweifeln erkennen kannst. Der Herr gibt auch folgende Anweisung. Janma karma chame divyam evam yo epitatvata yakvaryam punar janma naitimam epitorjuna. Jemand, der das ganze mentale Wesen meines Erscheins und meiner Tätigkeiten kennt, braucht nicht, wenn er diesen Körper verlässt, wieder in der materiellen Welt Geburt nehmen, sondern erreicht mein ewiges Reich vor Arjuna. Deswegen sollte man von Anbeginn seines Lebens Bhakti-Yoga praktizieren, wenn es die Anhaftung an Krishna vergrößert. Wenn man täglich die Vedis im Tempel sieht, eine Opferung für die Vedis macht, die heiligen Namen des Herrn chantet und über die glorreichen Aktivitäten des Herrn predigt, so viel wie möglich, wird man angehaftet an Krishna. Diese Anhaftung nennt man Ashakti. Wenn der Geist angehaftet ist an Krishna, erfüllt man die Mission des Lebens in einer einzelnen menschlichen Geburt. Wenn man jedoch diese Gelegenheit verpasst, weiß man nicht oder kann man nicht wissen, wohin man geht und wie lange man noch im Kreislauf von Geburt und Tod bleiben wird. Und wann man genau die menschliche Lebensform erreicht und damit die Chance, zurückzukehren, nach Hause zurück zu Gott. Ein Mensch, der wirklich intelligent ist, benutzt deswegen jeden Augenblick seines Lebens, um hingebungsvolles Dienen zum Herrn auszuführen. So, in diesem Text wird uns also ein weitergehender Hinweis darauf gegeben, wie es möglich ist, in einem Leben den Krishna hinzugeben. Das Thema meines Seminars ist zumindest mein Lebensthema. Deswegen habe ich es mir aufs Auto geschrieben. Charanagati, Hingabe zu Krishna. Mir ist sehr deutlich bewusst, dass dies ein Lebensthema sein muss. Denn, wie es so schön heißt, kann man sich von den Dingen, die einen davon trennen, sich verständlich zu geben, nur mit wachsender spiritueller Kraft befreien. Eine Kraft, die wir kultivieren und nicht kultivieren, um die wir beten müssen, ist notwendig, um die zahlreichen Hindernisse auf dem Wege zur vollen Hingabe zu Krishna zu überwinden. Und ich möchte das an den Beginn meiner Vorlesung stellen, sodass alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen Mut fassen, diesen Pfad des Charanagati mehr und mehr zu beschreiten. Dieser Pfad des Pachila Bhakti Vinodhaku als Urva Kundra, als Pfad, der nach oben führt, nach Goloka Vrindavan bezeichnet. Der Pfad des Charanagati wird gelehrt von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jiva Dora Pori Svarta Shara Sriya Dhana Saha Avatari. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist von der ewigen spirituellen Welt mit seinen persönlichen Gefährten gekommen und hat sich in diese zeitweilige materielle Welt inkarniert aus Mitleid zu den gefallenen Seelen. Um zu zeigen, wie man ekstatische Liebe zu Gott erlangt, welches sehr schwierig ist, lehrte er den Pfad des Charanagati. Dieses Charanagati ist das Leben der echten Devotee. Und dann sagt Bhaktivinoda Thakur, dass die einzelnen Themen unseres Seminars, also es gibt sechs Arten, sich durch Charanagati hinzugeben. Dainya, Demut, Atma Nivedana, die Hingabe des Selbstes, Vuktritva Varana, dass man den Herrn als einzigen Erhalter akzeptiert, dann Avasya Rachibe Krishna, das Bewusstsein, dass Krishna mich beschützen wird, dann Bhakti Anukula Matra, das heißt, dass man solche Tätigkeiten ausführt, die Hingabe begünstigen, und Bhakti Pratikula Bhava, dass man solchen Themen für immer den Rücken kehrt, die reine Hingabe beeinträchtigen oder gar behindern. Wenn wir von Hingabe sprechen, sprechen wir damit über Hingabe zu einer Person, zu Krishna. Und in der Bhagavad Gita erklärt Krishna deutlich, dass er die würdigste Person ist, der man sich hingeben kann. Er ist nämlich in der Lage, die hingegebene Seele zu beschützen. Bei einem meiner letzten Hamburg-Besuche fragte ich meinen Vater, der sehr starke Chatria-Neigung offenbarte im Zweiten Weltkrieg, also Kriegerneigung, was er mit dem Begriff Hingabe verbinden würde. Und er sagte mir Folgendes: ein kahles Feld verbinde ich damit. Eine Sonne, die erbarmungslos auf uns herunterknallt. Keine Toiletten, nichts zu essen. Wir sind umgeben von den Alliierten, die mit gefüllten Maschinengewehren unsere Bewegung kontrollieren. Und wir müssen für 6 Monate in den menschenunwürdigsten Umständen sein, denn wir haben uns hingegeben. Wir haben uns ergeben am Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenn man das jugoslawische Wort für sagen wir mal so, das kenne ich echt nicht, das jugoslawische Wort für Hingabe, aber ich weiß, dass die Wurzel damit assoziieren. Das Wort heißt Strogos. Strogos heißt Härte, Entsagung. Sein Wort, das wie Stalin klingt. Strogos oder so. Stimmt das? Strogos. Sagt man so? Strogos oder wie genau? So ähnlich. Also eine Kleinschwingung, die an einzelnen Stellen ein Jahr. Vielen, wo dies geht es so, wenn Sie den Begriff Hingabe hören, und vorhin gesprochen haben, dass die Lymphdrüsen scheinen zu erfrieren, es kommt zu einigen Beeinträchtigungen in der regulären Atmung und so weiter und so fort. Und das liegt sehr oft daran, dass wir ein eher lückenhaftes Verständnis von Schalenhalten haben. Und in diesem Punkt möchte in diesem Seminar gerne darüber sprechen und das auch klären. Also, Hingabe zu Krishna ist etwas anderes als Hingabe zu einer Charakter, einer politischen Macht vielleicht oder einem Ehepartner und so weiter. Hingabe ist für Krishna ist etwas anderes, denn Krishna ist vollkommen in der Lage, die ihm hingegebene Seele zu versorgen mit allem, was nötig ist, um den Tag der Hingabe ganz zu Ende zu gehen. Sri Krishna ist die Ursache allen Seins, Ahamsavasya Prabhavo, und er verspricht, dass er die hingegebene Seele nicht nur vom Karma befreien wird, sondern dass er ihr gibt, was nötig ist auf dem Weg, und dass er hält, was sie bereit hat. Krishna ist jemand, der Versprechen nicht leichtfertig gibt, um sie dann sofort wieder zu brechen, sondern Krishnas Versprechen sind unfehlbar. Es gibt, was das Thema Hingabe betrifft, eine gewisse Logik der Hingabe. Warum es gut ist, sich Krishna hinzugeben. Diese Logik ist, dass wir die materielle Energie die uns kontrolliert und uns Geburten und Toten aufzwängt, nur überwinden können mit der Hilfe des machtvollen Kontrollierenden der materiellen Energie. Wie sagt es so schön, Shri Krishna, Dai Vishesha Gunamali, Mama Maya Durasya Ya, Mama Eva Yesha Patyante, Mayanne Kankarantite. Er sagt, diese meine göttliche Energie ist sehr schwierig zu überwinden. Doch jemand, der sich mir hingegeben hat, kann sie sehr leicht hinter sich lassen. Krishna beschreibt die materielle Energie als Daivi, göttliche Natur. Sie ist tatsächlich von Gott ähnlicher Gewalt, sehr kräftiger Gewalt. Im 11. Kanto gibt es ein Gebet, wo es heißt, wer kann die gottähnliche Kraft des Geistes verstehen, der immer wieder uns dazu hinzieht, in Illusion zu fallen. Das ist eine sehr heavy Kraft. Im 3. Kanto, der Geist ist ein Teil der Massenenergie. Man kann bei dieser Vorlesung schon sehen, einige von euch sind noch immer meilenweit vom Zell entfernt und vom Thema. Der Geist zieht sie zu den Felsen, zu den nassen Wäschen, zum nächsten Prasadam, zu den gewohnten Weideplätzen, Einkaufszentren wollte ich sagen. Der Vortragsgeber ist angewiesen auf Schärfe, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist eine gottähnliche Kraft des Geistes, eine Heavy. Noch eine andere, wo das Wort gottähnlich oder sehr starke Kraft auftritt, ist im 3. Kanto. Kapila sagt, sieh nur den intensiven Einfluss meiner illusionierenden Energie. Schon mit einem leichten Fegen der Augenbraue einer Frau kann der machtvollste Herrscher der Welt unter Kontrolle gebracht werden. Ist das nicht wahrlich powerful? So fragt Kapila eine rhetorische Frage. Die Antwort ist schon drin. Diese Kraft hat das wirkt in zweierlei Weise als Gunamaya und als Jivamaya. Und sie hat, das sind zwei Aspekte der materiellen Energie, und sie hat zwei Wirkungsweisen, die Avadana Nitya Shakti, das heißt die Schleuderkraft, und die Prakshepatmika Shakti, das heißt die Kraft, die uns bedeckt, ganz und gar. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, ich möchte da jetzt nicht so drauf eingehen, sondern bei diesen technischen und für manche unverständlichen Ausführungen belassen. Es geht nämlich nur eigentlich darum, dass sie sehr, sehr schwer zu überwinden ist. Auch ein Atheist, der nicht an Gott glaubt, wird durch die materielle Energie sehr schnell davon überzeugt, dass er sehr schwach und arm ist. Mritya Sarvaharasharaham, Krishna wirkt für den Atheisten, nämlich als Tod. Und für den Gottgeweihten ist Krishna anders zu erreichen. So, die Logik der Hingabe. Wir haben also gesagt, der erste Punkt dieser Logik ist, man kann die materielle Energie mit ihrem starken Einfluss auf die bedingten Seele nicht von überwinden, ohne die Kraft des höchsten Kontrollierenden, desjenigen, der die materielle Energie beherrscht. Ein zweiter Punkt ist, dass er in einer hingegebenen Seele ein großes Maß an Kraft gegeben wird. In dem, was mein Vater mit Hingabe oder Ergebung versteht, ist die Auslieferung an eine Macht gemeint, deren Willkür man sich bedingungslos überlassen muss, die einen vielleicht sogar ausbeutet und ausnutzt. Bei Shri Krishna jedoch ist, und die einen, genau, alle Selbstständigkeit und alle Unabhängigkeit und alle Macht nimmt. Die deutschen Soldaten wurden wirklich auf dem Feld eingezäunt wie Schlachtvieh und starben dann in der Sommerhitze ein sehr grausamer Erschöpfungstod, umgeben von Kameraden, die ebenfalls schon in den letzten Todeszügen lagen. So, Krishna sich hinzugeben, heißt, dass man von Krishna die nötige Kraft bekommt, die es einem ermöglicht, frei zu werden von allen Leiden. Viele Menschen, Jungs, Intellektuelle und so weiter, versuchen auch aufgrund eigener Kraft ihr Leben zu meistern, doch scheitern. Im Pfad der Hingabe geht es darum, eine Kräfteverteilung umzulancieren. Das heißt, das kleine, machtlose Lebewesen bekommt Kraft von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Bei anderen Yoga-Pfaden und vielleicht auch weltlichen Bemühungen, sein Leben in den Griff zu kommen, ist man auf seine eigenen Kräfte angewiesen, beziehungsweise seine eigenen Schwächen ausgeliefert. Im Pfad der Hingabe, das ist die Logik davon, bekommt man Kraft und wird durch die Kraft beschützt. Es gibt im Yoga oder in den spirituellen Phasen grundsätzlich zwei Wege, der Affenweg und der Katzenweg. Beim Affenweg ist es so, dass das kleine Kind sich festklammert an der starken Mutter. Und beim Katzenweg ist es so, dass die starke Mutter das schwache Kätzchen trägt. Beim Affenweg kommt es oft zu Unfällen, beim Katzenweg nicht so oft. Ich weiß, in Vrindavan kriege ich einmal so zu unserem Gurukul rein, ging zu dem schattigen Weg, es gibt zwei Wege dazu, und hörte plötzlich das Galoppieren von Affenpfoten. Noch ein bisschen schneller. Auf dem Dach längst kommen, sah, wie sich eine Affenmama mit ihrem Jungen überholte. Das junge Äffchen saß da angeklammert am Rücken wie Alfred Schockebühle, der Christenreiter. Und dann setzte die Affenmama zu einem Satz vom Tempeldach zum Gurukul-Dach über, landete aber so hart, dass beim Aufprall das Kleine so geschüttelt wurde, dass es runterfiel. Vom Fachdach der Gurukul, das war ziemlich hoch, nicht auf dem Dach, aber vor allem der Sinnste, auf den Boden knallte vor uns und aufgrund von Schädelfraktur starb. Und wir konnten gerade recht, weil ich noch Hare Krishna ins Ohr flüstern. Und dann hat das Äffchen den Körper aufgegeben. Das sieht man sehr oft in Bedarfen, da purzeln die kleinen Affen, die durch die Gegend sind. Mütter nicht vorsichtig genug schwingen oder landen. Bei den Kerzen ist es so, dass es weniger zu Unfällen kommt, weil hier eine andere Kräfteverteilung eben da ist. Die starke Alte trägt das junge Kätzchen. So im Krishna-Bewusstsein setzen wir sehr viel in diese transzendentale Kraft, die wir bekommen von Sri Krishna. Im 9. Kanto der Srimad Bhagavatam findet sich eine sehr interessante Erläuterung, die ich euch gerne vorlesen möchte. Es gibt zwei Arten von Kraft, die Daiva und die Purushakara. Daiva bezieht sich auf Kraft, die aus der Transzendenz kommt. Und Purushakara bezieht sich auf die Kraft, die durch die eigene Intelligenz und die eigenen Fähigkeiten mobilisiert wird. Die transzendentale Kraft ist immer der Kraft des Materialisten übergeordnet. Man sollte sich abhängig machen von der Barmherzigkeit des höchsten Herrn und muss die Feinde, die man hat, bekämpfen, obwohl man keinerlei moderne Waffen hat. Nicht Feinde wie Lust, Zorn, Gier und Neid. Müssen durch transzendentale Kraft, die man durch die Barmherzigkeit Krishnas bekommt, bezwungen werden. So in dem Pfad des Bhakti oder den Pfad des Sharanagati, ist alles so angelegt, dass wir diese Kraft bekommen. Das heißt nicht, das hatten wir in Weimar besprochen, das heißt nicht, dass ich der Devotee einfach hinsetzt und wartet, bis da auf irgendwelche mysteriöse Art und Weise spirituelle Kraft in ihn hineinfährt, wie vielleicht ein Blitz, der in einen Blitzableiter reinschickt, kommt. Nein, sich abhängig zu machen von der Barmherzigkeit des Herrn, heißt schon, dass man eine gewisse Bemühung macht. Doch wir wissen letztendlich, dass unsere eigene Bemühung, uns Krishna hinzugeben, erst dann Vollkommenheit erlangt, wenn eine Antwort kommt aus der Transzendenz. Wenn Krishna einen Devotee sich seiner annimmt und ihn mit seiner Barmherzigkeit segnet, nur dann ist es möglich, auf dem Pfad der Hingabe voranzuschreiten. Nun, lasst uns jetzt gleich sprechen darüber, was auf diesem Wege für ein Hindernis uns entgegenragt. In der Brihadvaivata Purana heißt es, das einzige Hindernis, um sich hinzugeben, ist das falsche Ego. Das Lajanan Ego. Dieses falsche Ego wird mit einem machtvollen Gebirge verglichen, das auf dem Pfade plötzlich auftaucht. Wie die Alpen, das Matterhorn und Matterhorn, was ist der? Nee, das ist der alpinische Berg in der Schweiz. Matterhorn?
Mont Blanc.
Wie bitte? Die UFO-Spitze. Jungfrau-Spitze. Ich kann es leider nicht etwas nicht verstehen. Diesen Berg ist der Berg. So ein Gebirge ist auch in unserem Herzen da. Ahankaranam vittanam kesaro nahi duradha ahankara vittanam hi matya parvata parvata heißt Berg rashayaha. Der höchste Herr Keshava bleibt in der Gemeinschaft von Persönlichkeiten, die von der weltlichen Lebensauffassung frei sind. Aber zwischen den selbstzentrierten Egoisten und dem Herrn scheint ein riesiges Gebirge zu liegen. Und im Padma Purana Alankritir ma karasyan na karasyan nishedaka und so weiter wird gesagt, wie man diesen Berg überwinden kann. Was müssen wir für eine Gebirgsausrüstung mitnehmen? Was für Klettereisen, Seile, Sicherungsvorkehrungen und so weiter? Wir brauchen nur ein Wort, nämlich Namaha. Namaha heißt Ehrbietung, eine demütige Haltung. Ich lese es mal vor. Die Silbe Ma bedeutet das selbstbestimmte Ego, das falsche Verständnis von sich selbst als der Handelnde. Und die Silbe Na weist auf dessen Aufhebung hin. Somit beseitigt das Darbringen von Ehrbietungen, Namaha, die Unabhängigkeit des Gottgeweihten. Die Seele ist natürlicherweise dem Allmächtigen untergeordnet, wobei ihre eigentliche Natur und innewohnende Tätigkeit die des Dieners des höchsten Herrn ist. Deshalb sollten alle Handlungen, die man in dem Bewusstsein, ich bin der Handelnde, ausführt, gänzlich aufgegeben werden. Ich hatte nochmal jetzt einen wichtigen Punkt, den ich lohnt sich nicht. Ich möchte nicht, dass du mir Vorwürfe machst, dass ich dich nicht sozusagen eingezogen habe. Es ist wichtig, hier festzustellen, was zwischen uns und der Hingabe zu Krishna liegt, ist also das falsche Ego, das wie ein Gebirge mit stärkerem Stein als Granit in unseren Herzen aufbaut. Das ist ein, soll ich mich ausdrücken, jetzt kann es mit einem Maßstab, einem Zentimeterstab gemessen werden, ausführt, gänzlich aufgegeben werden. Kann du nochmal jetzt einen wichtigen Punkt sehen? Das lohnt sich nicht. Ich möchte nicht, dass du mir Vorwürfe machst, dass ich dich nicht sozusagen also das falsche Ego, das wie ein Gewehr, sagen wir mal, Gebärde mit stärkerem Stein als Granit in unserem Herzen aufbaut. Das kann, nicht ausdrücken, es kann nicht mit einem Maßstab, einem Zentimeterstab gemessen werden. Es ist auch ein Gebärde, das auf der subtilen Ebene da ist und vielerlei Eindrücke von vergangenen Leben hat, die sich alle so ein bisschen um die Anfangsmomente, die ich bin, und das ist mein Konzept, herumbewegen. Also dieser Baustoff ist Afang, das falsche Verständnis von sich selber, und Mameti, das falsche Verständnis von dem, was das Eigentum ist. Das ist diese granitstarke Substanz dieses Berges. Durch Irrtum kann man sie überwinden, heißt es. Nun, wenn wir die Weisheit Schrift, die Kalibasivilas, anschauen, um den Begriff Irrtum herauszufinden, was damit gemeint ist, so ist es, wie wir bald ausfinden kann, nicht in erster Linie eine Angelegenheit von dem physischen Körper, dass man sich also verneigt oder auf die Knie geht. Das ist nur ein Ausdruck, ein sichtbarer Ausdruck von der eigentlichen Ehrbietung, die im Herzen stattfindet, die im Geiste stattfindet. Wir werden morgen über die Voraussetzung zur Hingabe sprechen, nämlich in dem Kapitel Daimya oder Demo. Für heute möchte ich lediglich sagen, dieser Berg kann zum Einsturz gebracht werden durch das Dynamit der Demo, die zu Erlernen eines Kunstes, von der wir morgen haben werden. So, das ist also dieses Gebirge, steht zwischen uns und Krishna. Nun, es wird erleichtert, dieses Gebirge zu überqueren. Das ist ein Vers im Pashyavali von Rupa Goswami. Dadurch, dass man die richtige Gemeinschaft hat. Wenn man Bergklettert in der Schweizer Zeit unter Käseproduzenten und Bergkletterer und Intellektuelle. Ihr wisst, im Berge muss man mindestens zu dritt, glaube ich, mit Gemeinschaft reisen. So, wenn wir dieses Gebirge überklettern wollen, so heißt es in den Schriften, es ist ganz wichtig, in Gemeinschaft zu reisen. In dieser Gemeinschaft von Mahatmas wird es uns leicht werden, darüber zu kommen. Außerdem ist es sehr leicht möglich, das Gebirge zu überklettern, wenn man Proviant mit hat. Proviant. Proviant ist in Form des heiligen Namens da. Denn, hört, das Zählen des heiligen Namens vermittelt uns ein Paran Drishwa, einen höheren Geschmack, sodass wir nicht eben immer wieder als Genießer der materiellen Energie auftreten wollen, sondern dadurch, dass wir einen höheren Geschmack haben, tatsächlich den Wunsch haben, uns wirklich auf den Pfad der Hingabe zu bewegen. Dieser höhere Geschmack ist ein Geschenk, der uns nur in der Gemeinschaft von Gott geweiht gegeben wird. Das heißt, jemand, der keinen Geschmack hat, über den heiligen Namen zu hören, der soll Schlussschlussfro, Radhanas, ja, in Gemeinschaft von Gott geweihten hören und dann in Gemeinschaft und dann ein Dienst darbringen zu diesen Devoti. Dann kommt mit großer Sicherheit der Geschmack in uns auf, der Voraussetzung dafür ist, die kraftschwellende Proviant darstellt, sodass wir überhaupt den Berg des falschen Egos bezwingen können. So ist das. Habe ich gesagt. Damit bin ich ans Ende meiner Vorlesung gekommen. Es ist, wie gesagt, das Prälude, das Vorspiel. Der erste Teil, morgen wird es mit dem ersten Aspekt der Hingabe der beschäftigen, nämlich Demut, Atman. Das ist ein sehr schönes Kapitel, eigentlich mein liebstes Kapitel von der Vorlesung.
Ja.
So, kann man doch so sagen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, die ihr schon immer zum Thema von Saranagati stellen wolltet, aber bisher noch keine Gelegenheit hattet zu stellen?
Missverständnis der Kriegsgeschädigten
nachwählt, dann bin ich ausgeliefert und dann verliere ich etwas. Mit Zuflucht zu suchen und sich hinzugeben, ist nicht gemeint, dass man aktivitätslos wird und reaktionslos wird. Krishna beschreibt die Machchitta-Devotis, die Devotis, die ganz und gar nicht versunken sind, und sagt, dass sie mit ihrem Körper, ihrem Geist, ihren Worten sich in seinem Dienst beschäftigen. Aktiv. Sie sind nicht passiv. Einfache Mauerblümchen, die nicht abgepflückt worden sind und traurig den Kopf hängen lassen, nachdem sie ihre Unabhängigkeit aufgegeben haben. Das ist nicht so. Und Prabhupada hat uns oft gesagt, dann werden wir es jemals lernen zu denken. Also hat uns zur Eigeninitiative aufgerüttelt zum Teil. Gracias.